Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und das ist die erste Sendung in 2019. Ich bin gerade zurück aus dem Urlaub, frisch erholt und habe einige Themen, die ich mit euch besprechen will. Bis gleich. Wayne. So, es ist 2019. Das Jahr hat gerade begonnen, obwohl, alle werden jetzt denken, er hat gerade begonnen, wo warst du denn? Es ist heute der 21. Ich war in Thailand. Das heißt, ich habe wirklich die ersten 14 Tage, 3 Wochen gar keine Zeit gehabt, mich so richtig zu beschäftigen mit Business und anderen Sachen, sondern ich habe probiert, also die Betonung liegt auf probiert, ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und war eben über Neujahr und die ersten 14 Tage in Thailand, Bangkok, Khao Lak. Und die erste Woche seit meiner Rückkehr habe ich ein bisschen dazu benutzt, um ja in der Agentur erstmal wieder so anzukommen, ein paar Wogen zu glätten und ein bisschen Tuchfühlung aufzunehmen und das Postfach leer zu machen. Und jetzt bin ich wieder am Start hier mit dem Podcast und habe mir natürlich eine Menge vorgenommen. Man nimmt sich ja immer viel vor für so ein neues Jahr. Man hat natürlich wenig Gelegenheit, sich über das normale Jahr hinweg einfach Gedanken zu machen, ob man neue Sachen macht. Nein, das muss man so am neuen Jahr machen. Da muss man sich die Vorsätze nehmen. Und ja klar, ich mache mir immer Vorsätze, aber was denn dabei rauskommt, hört ihr selbst immer. Ich mache mir seit Jahren, habe ich den Vorsatz, Interviewgäste mehr hier reinzuholen, ab und zu mal wenigstens. Aber irgendwie scheitert das immer an meiner Zeit und an der Möglichkeit, diese Termine zu vereinbaren und auch ein bisschen an den technischen Skills, weil ich mit der Software, die ich vorher benutzt habe, so unzufrieden war, weil das immer irgendwie Delays erzeugt. Also irgendwie nicht Delays in Form von Hall, sondern irgendwie... Ja, dass die einzelnen Spuren nicht zusammenpassen und dann schneidest du dir hinterher einen Wolf. Das macht alles überhaupt gar keine Laune und deswegen ist es oftmals so, dass ich eben alleine hier rede und probiere, euch so ein paar Sachen aus meinem Kopf mitzugeben, wo ihr vielleicht, und das ist natürlich sehr naiv gedacht, ein paar Abkürzungen gehen könnt. Also ihr müsst ja nicht dieselben Fehler machen, die ich auch schon gemacht habe, sondern ihr könnt die vielleicht umschiffen. Aber das ist ja blanke Theorie. Wir wissen doch alle, dass Wissen und das Hören von Wissen überhaupt nicht zählt, sondern dass die Erfahrung zählt, das, was man selbst erlebt hat. Und das, was ich hier erzähle, das hast du nicht selbst erlebt. Und deswegen ist es für dich eigentlich eine Möglichkeit, um das anzuschieben und zu erleben, aber es ist nicht die Möglichkeit, wirklich Wissen zu übergeben. Da komme ich aber im Laufe des Jahres nochmal zu, da werde ich mich nämlich so ein bisschen, das habe ich mir zumindest fest vorgenommen, dran abarbeiten, wie man am besten lernt und wie man auch komplexe Systeme aufsetzt. Das sind so die zwei Schlagwörter, die ich mir für 2019 so auf die Fahne geschrieben habe. Und wenn du hier noch nie zugehört hast, wir fangen hier immer an mit so einem Housekeeping. Da will ich so ein bisschen das loswerden, was in der letzten Ausgabe vielleicht war, aber auch das loswerden, was so zwischen den Ausgaben so gewesen ist, was mir einfach so im Kopf rumschwirrt und was nicht in die normalen Kategorisierung dieses Podcast passt. Und damit fangen wir an. Und wenn du nicht da warst oder hier noch nie zugehört hast, wir fangen das immer mit einem Jingle an. Also alle Leute, die diese Jingles hassen, freut euch.
Glaubst du, Brain ist der Chord der Szene? Dann wird es Zeit für die Metaebene.
Ja, Housekeeping will ich machen. Natürlich war aus der letzten Sendung, die doch sehr persönlich war, muss ich sagen. Also ich glaube, ich habe selten so Podcasts gemacht, die so persönlich waren wie in der letzten Ausgabe, wo ich so ein bisschen den Ausblick für 2019 und den Rückblick für 2018 gemacht habe. Da habe ich aber wenig Resonanz bekommen. Ich glaube, das liegt daran, dass es sehr persönlich war. Und was soll man zu so persönlichen Statements sagen, die sind ja sehr absolut. Und es liegt vielleicht auch daran oder mit hoher Sicherheit daran, dass es ziemlich dicht am Jahresende war. Und wer schreibt denn dann noch was? Oder wer hört denn dann überhaupt Podcast? Es waren zumindest ein paar hundert Leute, die das gehört haben. Also zumindest viele hundert Leute, die das gehört haben. Aber So ist es immer. Es ist in der Blogosphäre so, dass im Endeffekt nicht mehr sehr viel kommentiert wird. Und es ist hier so auch, dass wenig Resonanz kommt, sondern mehr Resonanz von Einzelpersonen kommt, die diesen Podcast hören und die den auch verarbeiten. Und das ist auch richtig so, weil du kannst ja immer nur das matchen in deinem Leben, was gerade zu der Situation passt, die du im Leben so hast. Also wenn ich jetzt einfach Themen bespreche, die du jetzt aktuell nicht hast, die du aber in 2 Wochen hast, dann kannst du vielleicht den Podcast in 2 Wochen hören, wirst aber nicht, weil du dann nicht mehr daran denkst. Das heißt, Podcast ist ja auch so ein Medium, wie auch die Publikationen, die du überall machst, was immer so Schlüssel-Schloss-Prinzip-mäßig passen muss. Und das ist ja eigentlich die große Herausforderung im Marketing, dass wir es nicht schaffen müssen, eine Customer-Journey darzustellen, sondern eigentlich so viele Einzelsituationen, mögliche Einzelsituationen bauen müssen, um so ein Matching für die Leute zu machen, die durch bestimmte Situationen in ihrem Leben im Handling mit bestimmten Themen halt gehen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und ich weiß, das ist alles sehr schwer. Und gerade wenn ich von komplexen Systemen rede, an denen ich mich ja so ein bisschen in 2019 abarbeiten will, sagte ich schon, dann kommen wir noch ganz schnell in den Bereich, wo es unübersichtlich wird. Und ich weiß am Ende auch nicht, ob es handelbar ist für Menschen, vielleicht später für Maschinen, aber für Menschen vielleicht gar nicht handelbar ist. Aber ich will nicht aufgeben, ohne den Versuch gemacht zu haben, damit umzugehen. Ich meine, Albert Einstein ist auch wieder später in die Kirche eingetreten, weil er sich nicht erklären konnte, wie das, was er da rausgefunden hatte, alles zusammenhängt. Und wenn er es nicht rausfindet, dann muss es wohl ein göttliches, übermenschliches Wesen geben, was das alles zusammenhält. Und ja, nach meinem Wissen ist er dann wieder in die Kirche eingetreten. Und ja, so ist das manchmal. Ja, ich will ein bisschen erstmal Revue passieren lassen, was in meinem Urlaub war, weil ich fahre natürlich nicht immer nur in den Urlaub, um einfach die Seele baumeln zu lassen, sondern ich fahre auch in den Urlaub mit offenen Augen und das ist eine Eigenschaft, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Legt euch nicht einfach nur auf die Pritsche und lasst euch irgendwie die Pigmente im Körper entstehen, sondern guckt eben auch, was in den Urlaubsregionen unterschiedlichster Art los ist. Wie die Leute da Marketing machen, wie Leute umgehen mit anderen Menschen, welche Probleme dort gelöst werden. Jetzt nicht speziell auf SEO, sondern vielleicht gerade mit dem Blick Marketing und auch dem Blick hinzu, wie gehen denn Menschen mit Menschen um. Ich glaube, dass das ein Megaschlüssel ist, auch für das Marketing. Nun war ich in Thailand und ich kenne Thailand schon. Ich war jetzt das 3. Mal da. Ich liebe dieses Land wirklich. Und jetzt gibt es eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was man in Bangkok erleben kann und dem, was man auf dem Land in Khao Lak erleben kann. Das waren die beiden Ziele, die ich bereist habe. Also erstmal Bangkok, das ist so Standard, weil ich diese Stadt wirklich liebe. Und dann aufs Land nochmal, da haben wir immer eine andere Region, die wir uns angucken. Und jetzt, wenn ich mal von Bangkok das runterbreche, dann ist es natürlich eine Millionenmetropole. Und da sind unheimlich viele Menschen, da ist der Stresslevel eigentlich relativ hoch. Und was haben die Thailänder, was mich so sehr fasziniert, das ist eine Herzlichkeit und eine Freundlichkeit. Also wirklich, wie ich es eigentlich, und mir fehlen noch ein paar Länder, gebe ich zu, aber wie ich es mit den Ländern, die ich bis jetzt bereist habe, eigentlich noch nie so richtig gespürt habe wie in Thailand. Wenn ich Amerika nehme, da hast du eine sehr, sehr starke Freundlichkeit, aber du spürst, sofort, wenn du zumindest ein bisschen mit offenen Augen rumrennst und offenem Gespürsinn rumrennst, dass das sehr aufgesetzt ist und dass das gemacht wird, um dem System im Endeffekt gerecht zu werden. Wenn also jemand Tüten packt im Supermarkt, dann hat das System dem gesagt, du musst die Tüten packen. Das macht er nicht, weil er so nett ist. Ja, mal davon abgesehen, dass ich es überhaupt nicht mag, dass mir andere Leute meine Tüten packen, weil ich glaube, uneffektiver kann man keine Plastiktüten packen. Und wir wissen ja alle, wie schlimm Plastiktüten sind. Also wenn man sparen kann, dann vielleicht auch durch effektives Packen oder man lässt Plastik eben ganz weg. Aber selbst da könnte man ja sparen. Und wenn ich das gerade jetzt Amerika mit Thailand vergleiche, ist es halt zumindest in Bangkok so, dass die Thais halt nicht spielen. Ich glaube, das sind in sich freundliche Menschen, weil die Kultur eine sehr offene Kultur ist. Die ist jetzt nicht so durch bestimmte Glaubensrichtung auch, sage ich jetzt mal, überbeansprucht, die eben dazu neigen könnten, vielleicht bestimmte Sachen auszuprägen, sondern der Buddhismus scheint insgesamt eine sehr offene Glaubenskultur zu sein. So empfinde ich das zumindest. Und daraus resultiert eine gewisse Freundlichkeit, die eben, ich glaube, sehr gut zu sehen ist in Thailand, weil die immer so die Hände zusammenlegen vom Körper und dann so eine Abnickung machen mit einem freundlichen Lächeln, was nicht aufgesetzt erscheint. Natürlich ist es ein Ritual, keine Frage, aber es ist Teil der Kultur, so habe ich zumindest das Empfinden. Und wenn es was gibt, was Wahrheit ist, dann ist es nicht mein Empfinden, sondern es ist immer das Empfinden, wo eine Botschaft ankommt. Das können wir hier mal festhalten. Also der Empfänger, es gibt ja so diesen Spruch, der Empfänger hat immer Recht. Und das ist so, wenn du sendest und das kommt irgendwo an und der empfindet das falsch, dann hast du in irgendeiner Form falsch gesendet. Und dann kannst du nicht dem Empfänger die Schuld geben, sondern du musst dir die Schuld geben, dass du falsch gesendet hast. Und genauso ist es da auch. Also das grundsätzliche Learning fürs Marketing ist für mich halt, dass diese Freundlichkeit und diese Bereitschaft zu helfen gerade, die da sehr ausgeprägt ist, dass man das sehr gut auch in unsere Gesellschaft mit übernehmen kann und das auch in unser Marketingangebot mit einfließen lässt. Das betrifft unsere Dienstleistung, die wir als Agentur im SEO-Bereich auf die Straße bringen wollen. Das basiert aber oder passt genauso für unsere Events, die wir da draußen anbieten, dass wir immer dem Benutzer oder dem Kunden oder dem Besucher gegenüber freundlich sind. Weil der hat immer recht. Es gibt nur die Perspektive. Und da gibt es natürlich Sollbruchstellen. Es gibt natürlich Leute da draußen, die sich wirklich wie die Töpper verhalten und die man auch nach zehnmaliger Ermahnung irgendwie nicht dazu hinkriegt, dass die sich irgendwie, ich nenne es jetzt mal, systemkonform verhalten. Und mit System meine ich jetzt die Bubble, in der ich mich bewege. Eine andere kann ich ja nicht beurteilen. Und ja, dann muss man da auch mal Stopp sagen, aber grundsätzlich hat der Empfänger immer recht. Und das beobachte ich auch bei vielen Kunden, dass da oftmals das so ist, dass diese Abwehrreaktion da ist. Ja, was ist denn das wieder für ein Kunde? Warum hat der jetzt eine Reklamation? Will er mich nur ärgern oder die stressen total die Kunden, gerade wenn es um Reklamationen geht? Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, denen trotzdem ein gutes Erlebnis zu liefern, aber die auszusortieren, die dieses System der Rücksendung meinetwegen überstrapazieren, weil sie es vielleicht auch ausnutzen, dieses System der Freundlichkeit, weil die Möglichkeit besteht ja auch immer. Also, wie gesagt, wenn ich was rausnehmen kann aus dem grundsätzlich Thailand und Großstadt, dann ist es diese Freundlichkeit unter hohem Stressfaktor, der in der Großstadt eben auch grassiert. Du hast da jetzt nicht nur blanke Freundlichkeit, sondern du hast auch bei den Tuk-Tuk-Fahrern Leute, die dich an bestimmte Orte bringen, wo du dann einen günstigen Fahrpreis zu Anfang bekommst und dann ist dann doch nur ein indischer Schneider, der dir dann da irgendwas aufschwatzen will. Du musst also ein bisschen mit den Gegebenheiten umgehen lernen und die machen auch ja für ihre Verhältnisse dann ganz gutes Marketing, weil sie eben ja dir Rabatte geben für das Tuk-Tuk-Fahren, wenn du bestimmte Sachen anläufst. Ist ja auch eine bestimmte Form von Marketing, halt aber klein gedacht. Und das ist, da muss man sich einfach mal überlegen, ob das für sich passen könnte oder ob das für einen selbst zu weit geht oder ob man vielleicht dann nicht den indischen Schneider nimmt, sondern irgendwie eine Sache, die wirklich für irgendwelche Leute immer noch einen Mehrwert hat. Siehe Funnel-Gedanken bei Performance-Marketing. Da haben wir das Thema ja ähnlich. Ja, und dann bin ich nach Khao Lak gekommen. Das ist ja eins der Gebiete, der Urlaubsgebiete, die vom Tsunami damals extrem getroffen waren. Und da habe ich so für mich eine Erkenntnis gehabt. Und die ist sehr individuell, muss ich sagen. Und andere Leute, die vielleicht jetzt auch schon mal in Thailand waren oder die sogar vom Tsunami betroffen waren, die werden jetzt denken, Jan, hast du eine Macke. Was mir da sehr aufgefallen ist, ist, dass es da in Khao Lak so zwei große Monumente will ich es nicht nennen, aber zwei große Denkmäler gibt, die an den Tsunami von 2004 erinnern. Und wenn du dir jetzt mal anguckst, welche Wertschätzung, oder ich schilder dir einfach mal, wie die da war, das ist so, dass in Khao Lak selber es ein Mahnmal gibt, wo eine Welle dargestellt ist, also ist so ein Bauwerk in Beton, was so 10 Meter Höhe hat, was die Welle darstellen sollte, wie hoch die Tsunami-Welle war. Und daneben ist so ein kleiner Aufbau von Plakaten, eine kleine Geschichtserzählung, was da eben zu dem Zeitpunkt los war. Und jetzt guckt man sich diese Welle an und denkt, ja, eigentlich ganz cool, um einen Mahnmal zu haben, eben als Erinnerung an die Toten, an die vielen Toten, die da damals ums Leben gekommen sind. Die Toten, die ums Leben gekommen sind. Ist ja irgendwie, das ist ja so wie wie heißt denn der Mensch nochmal, der im Dschungelcamp gesagt hat, dass er morgens nicht aufwachen will und sterben will. Der hieß ja nicht Joey Kelly, wie ist denn der nochmal? Könnt ihr mir mal helfen irgendwie, wie der hieß. Ja, also da war dieses Mahnmal da und dass es da steht, ist total cool, aber wie es gepflegt und inszeniert wurde, das war ziemlich armselig. Also das Mahnmal ist gebaut worden und dann, glaube ich, nie wieder angerührt worden. Und es steht auch relativ alleine da und wird überhaupt nicht inszeniert. Das heißt, was hat das jetzt für eine Wirkung? Und wenn ich das jetzt in Vergleich setze zu dem, was die Amerikaner im One World Center mit dem 9-11 gemacht haben, dann ist das sicherlich die andere, ob das alles super ist, weiß ich auch nicht, aber zumindest ist das eine Inszenierung von dem, was man dann da gebaut hat. Und die Geschichte wird einfach so erzählt, dass die Leute in den Bann gezogen werden. Das heißt, es sind marketingmäßig eigentlich viele Hebel einfach richtig gemacht worden, mit dem Ziel, ein Andenken an diesen schlimmen Moment zu erreichen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben wieder dieses Khao Lak, Thailand, wo diese Welle nicht gepflegt wird, also vom Bauwerk zerfällt und wo auch das nicht inszeniert wird. Das heißt, es steht einfach nur da. Und diese Show, die daneben war, da ist für mich eigentlich das, was ich hier auch manchmal bei Unternehmen einfach sehe. Da wird eine Geschichte gebaut, da werden Bilder, Bildgeschichten dargestellt und dann steht dieses Haus in der prallen Sonne. Und was passiert, wenn Bilder mit normalen Farbpigmenten in der prallen Sonne stehen? Die Pigmente verblassen. Das heißt, diese Bilder sahen alle relativ ausgelutscht aus. Und dann geht die Emotion von den Geschichten nicht ganz flöten, weil die Bilder sind immer noch erkennbar gewesen und da waren echt ziemliche Tragödien drauf. Aber es wird irgendwie in dem Gesamtbild der Situation eigentlich für mein Empfinden, und das ist vielleicht Marketing verseucht, irgendwie nicht mehr richtig gerecht. Ich glaube, dass das, was die Menschen da auch sehen wollen und wo sie auch Geld für zahlen würden, auch wenn es nach thailändischen Verhältnissen ist, dass das sehr stark von der Emotion lebt. Die Leute wollen in dem Moment wissen, was da los war. Die wollen auch in Geschichten mitgenommen werden. Die wollen vielleicht auch mal eine Träne vergießen, um sich in diese Situation reinzuversetzen. Und das muss man halt inszenieren. Das kannst du nicht machen, indem du einfach das so einfach gestaltest und so lieblos gestaltest, wie es da passiert ist. Ja, und wenn ich das jetzt auf die heutige Welt und auch auf das, was ich hier auch in Deutschland sehe, übertrage, dann ist es eben oftmals so, dass die Businesses Reklame vorne an der Schaufensterscheibe haben, die einfach ausgeblichen ist, weil sie den ganzen Tag in der Sonne hängt. Oder dass bestimmte Sachen in Büros oder in der Außenwerbung halt einfach kaputt sind oder ausgeblichen sind und damit eigentlich so der Spirit der Marke, wie man sich das eigentlich mal zu Anfang vorgestellt hat, nicht mehr vorhanden ist. Ich hoffe, du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dieses Gesamtbild immer aufrecht zu erhalten. Weil der Karl Kratz hat schon gesagt, alles ist beim ersten Mal für jeden neu. Das heißt, wenn du dir vor 10 Jahren ausgedacht hast, dass dein Business so und so aussehen sollte und es ist jetzt alles verblichen und sieht nicht mehr geil aus, dann ist der, der jetzt nach 10 Jahren kommt, immer noch der Empfänger. Und der hat dieselbe Erwartungshaltung, nur dass du ein falsches oder ein anderes Bild präsentierst. Eigentlich noch vom Gedankengut so wie das, was du vor 10 Jahren mal hattest, aber eben 10 Jahre älter. Und das sieht nicht mehr so geil aus. Zumindest wenn wir jetzt Verblassung etc. mit reinnehmen. Aber meistens ist es ja nicht verblassen, sondern es ist einfach, wie bestimmte Sachen auch über die Zeit kaputt gehen. Und wenn du jetzt nicht ein Event hast, was im Dunkeln stattfindet, ist das immer ein Problem. Ja, das wollte ich einfach nochmal mit dir teilen. Und vielleicht ist das so eine Inspiration, dass du im nächsten Urlaub einfach mal durch die Straßen gehst und dir bestimmte Sachen anguckst und einfach auch Wert darauf legst, beurteilen zu können, wie die denn da Marketing machen und das vielleicht auf dein Business denn umsetzen kannst. So, denn ein kleiner Teaser in eigener Sache. In den letzten Ausgaben kam das hier öfters vor, aber das liegt vielleicht daran, dass wir uns im Eventbereich immer mehr platzieren und auch platzieren wollen. Natürlich will ich nochmal Werbung machen für die SEO Campings und die Contentix. Gerade für die SEO Campings haben wir jetzt Stand jetzt noch 22 Tickets, die ihr noch erwerben könnt. Das heißt, wenn die durch sind, sind wir ausgebucht und dann kommst du nur noch über Umwege rein oder zumindest über Umwege, die teurer sind. Wenn du also noch aufspringen willst, dann spring jetzt auf. Für die Contentix haben wir noch genug Tickets. Wenn du also was im Thema Content Marketing lernen willst von Fachleuten, dann spring da auf. Worauf ich aber hinaus will, ist ein neues Format, was wir gerade am Austüfteln sind und wo eine Menge Herzblut bei uns aktuell reingeht. Und das ist die Marketing Underground. Und ich will mal ein paar Worte dazu verlieren, obwohl noch nichts online ist. Ich habe ja nur ein paar Grafiken bis jetzt in Facebook geteilt. Was haben wir vor? Ich glaube, dass es so einen Sättigungsmoment gibt im Bereich der persönlichen Events, also wie es die die Campix und die SEO Campix und die Contentix zum Beispiel sind. Ich glaube, da gibt es so ein, ja, ein Verdruss will ich da noch nicht mal sagen, aber da gibt es so einen Sog, der die Leute vielleicht eher zu einer Online-Marketing-Rockstars zieht als zu so einem persönlichen Events, weil wir wissen ja alle, das Gehirn sehnt sich immer danach, so wenig wie möglich zu tun. Und aktuell rennen sehr viele Leute in Richtungen, wo das Gehirn wenig tun muss, sondern wo man sich berieseln lassen muss. Und Formate wie die SEO Campix oder überhaupt Campix-Formate sind ja darauf ausgelegt, dass du dich beteiligen musst und dass du dich einbringen musst und dass es intensiv ist, weil du Networking machen willst. Und das ist nicht so richtig gehirnkonform. Habe ich mir mal von einem Gehirnwissenschaftler sagen lassen. Und da höre ich ja auch drauf, weil ich das auch selbst beobachte. Also gehen wir noch einen Schritt weiter und probieren, ein großes Event aufzubauen. Also unsere Events hatten ja immer so zwischen 300 und 600 Teilnehmern. Und wir setzen jetzt im Dezember 2019 noch einen drauf mit der Marketing Underground und wollen ein großes Eventformat bauen, ein großes Konferenzformat bauen, was aber mit 2000 Leuten ungefähr stattfinden soll, was aber eben nicht normal Standard ist. Also was mir überhaupt keinen Spaß macht, ist, dass ich noch eine Konferenz, wie es da draußen jetzt mannigfaltig stattfindet, einfach auf die Straße bringen will. Sondern ich will bestimmte Sachen neu denken und so wie es bei der Campix damals war, gucken, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und ich bin ja da in dem Zusammenhang wirklich sehr viel unterwegs. Und das wären zwei Tage, nämlich am 3. und 4. in der Arena Berlin, also eine ziemlich große Halle, die aber einen gewissen Spirit hat. Und da wird es einen Tag Expo geben und nicht jetzt normale Messe, sondern eher einen Markt geben. Also wir wollen Messe vermenschlichen wieder und runterbrechen und das Ziel neu fokussieren, dass der da hinkommt, ein echtes Interesse hat, sein Business nach vorne zu bringen und nicht nur irgendwie Kontaktpunkte für irgendwelche Anbieter zu haben, sondern die Anbieter sollen sich neben der Gestaltung eines Messestandes gefällig einfach mal Mühe geben, sich um den User, um den Besucher dazu zu bemühen und darzustellen, was ihre USPs sind und wie man jetzt diesem Kunden oder dem Besucher, der da kommt, weiterhelfen kann. Und darauf werden wir das basieren lassen. Dazu werden natürlich wieder ganz normale Sessions kommen, die aber auch wieder nicht von oben gedacht sind. Also sie sollen nicht das große Ganze darstellen, wie ich es oftmals jetzt auf Konferenzen höre, sondern wirklich von unten gedacht, was sind die neuen Innovationen, die den Mittelstand weiterbringen, können. Und was ich auch relativ zeitnah und einfach in meinem Unternehmenskonstrukt umsetzen kann. Darauf soll der Fokus liegen bei der Expo. Und am 4. angeschlossen wird es eine Konferenz geben, eine relativ große. Und auch da wird es völlig anders sein. Das heißt, wir werden knallharte Informationen, also wirklich hochkarätige Tipps, die sonst nirgendwo anders gibt und bestimmte neue Formate mit Leuten, mit Top-Speakern, die wir aus einer bestimmten anderen Perspektive interviewen werden, die deutlich näher am KU-Bereich dran liegt, als das bei großen anderen Konferenzen, die ich erfahren durfte, sein wird, werden wir diese Leute und Tippgeber werden wir inszenieren in eine Show, die ungefähr 9 Stunden sein wird. Und ich meine Show wirklich wörtlich. Also es soll nicht mehr so sein, dass du zu einer Konferenz kommst und setzt dich hin und dann wirst du so berieselt, was ja oftmals der Fall ist. Es sei denn, es sind mal Speaker, die irgendwie so von sich aus so aktiv sind, dass du unterhalten bist. Sondern wir wollen das Format wirklich Konferenz mit Show kombinieren und ein Unterhaltungsformat schaffen, wo du im Idealfall 9 Stunden lang immer hoffst, okay, was kommt als nächstes? Was haben sie sich jetzt wieder einfallen lassen? Was fliegt als nächstes über die Bühne oder durch den Saal? Oder wo kriege ich die nächste Inspiration her? Also wirklich was anderes. Also nicht dieses Eingetretene, sondern wirklich was anderes. Und das soll die Marketing Underground sein. Da steht Underground natürlich genau für das, wie ich das angehen will mit meinem Team, nämlich von unten die Sachen anzugehen und nicht von oben. Also was interessiert mich Facebook, Google oder GAFA an sich, wenn ich die Zusammenhänge unten nicht begreife? Das Zusammenspiel ist mal ganz interessant zu hören, aber ich muss eigentlich wissen, wie ich es unten für mich gewinnbringend einsetzen kann. Und da wird viel zu wenig drüber geredet. Da geht es um umsetzbare Tipps und die wollen wir damit auf die Straße bringen. Das will ich nur mal kurz als kleinen Teaser loswerden. Natürlich in eigener Sache, aber dazu muss dieses Format hier auch taugen. Das heißt, wenn du da Bock drauf hast und nähere Informationen haben willst, dann melde dich doch einfach mal. Wir sind zurzeit dabei, die Rohlinge zu bauen. Und wie es so ist in meiner Perspektivveränderung, ein paar haben sich schon dran beteiligt, an die da draußen, die ich jetzt nicht alle namentlich nennen kann, sind schon ein paar. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr uns Feedback gegeben habt zu dem Format. Und wenn du das überhaupt das erste Mal gehört hast und willst ganz gerne auch mal nähere Einzelheiten sehen und uns helfen, vielleicht die besten Texte, die besten Formate rauszubringen, damit das, was ich davor habe, auch verständlich rüberkommt, dann melde dich doch einfach. Wir sind immer auf der Suche nach Leuten, die uns einfach eine Rohmeinung geben. Und wir ertragen in dem Zusammenhang fast alles. Okay, das war erstmal noch in eigener Sache. Und dann muss ich noch eine traurige Sache hier loswerden. Und das ist leider die Tatsache, dass der Ralf Götz, einer der SEOs der ersten Stunde, die ich so mitbekommen habe und die ich kennenlernen durfte und die eigentlich so, ja, mir den Spaß am SEO eigentlich so vermittelt haben, dass der in der letzten Woche, zumindest die Nachricht da rumgegangen, verstorben ist in Teneriffa, wo er gelebt hat. Und ja, lieber Ralf, Ruhe in Frieden und ja, man sieht sich vielleicht irgendwo, egal wo du bist, sehen wir uns vielleicht wieder. Und auch wenn das jetzt, es hört sich ein bisschen wie eine Phrase an, aber ich weiß gar nicht genau, ich habe den Ralf vielleicht 5-mal in meinem Leben persönlich kennengelernt und die restliche Zeit habe ich ihn wirklich nur eigentlich gehört über den Podcast SEO FM, der damals so mein Leben im SEO so angeteasert hat, werden vielleicht manche auch noch kennen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal gibt es so Leute, die triffst du und du kannst dich nochmal mit ihnen treffen und es können 5 Jahre vergangen sein und du hast immer ein Gesprächsthema, du kannst immer gleich losplappern, weil irgendwie so ein Band da ist, was einen verbindet. Und dann triffst du Leute auf der anderen Seite, die triffst du jeden Tag und weißt nicht, was du mit denen reden sollst, weil irgendwie gar keine gemeinsame Basis da ist. Und beim Ralf war es eben so, dass da immer irgendwie was da war. Der hat mich irgendwie die ganze Zeit begleitet, obwohl wir jetzt nicht beste Buddies waren. Aber trotzdem, das ist ja das Verrückte an Social Media, hatten wir irgendwie eine Verbindung. Und deswegen meine ich das schon ernst, wenn ich sage, man sieht sich vielleicht irgendwann wieder, weil ich weiß auch nicht, was da kommt irgendwie. Und er ist zumindest in einem Alter gewesen. Ich weiß es auch nicht genau, wie alt er war, aber ich würde jetzt mal so schätzen, dass er so Mitte, Ende 50 war. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich dieses Jahr 50 werde, dann ist das mit den Einschlägen, die so um einen rum passieren und jetzt auch in der eigenen Bubble, halt alles nicht mehr so weit weg. Und ich will nicht verleugnen, dass man sich den einen oder anderen Gedanken in die Richtung dann auch mal macht und vielleicht bestimmte Werte und bestimmte Verhaltensweisen in seinem Leben zumindest nochmal überdenkt. Ob man sie denn ändern kann, ist wieder eine andere Geschichte, aber zumindest mal überdenkt. Ja, also rest in peace, Ralf, und wir sehen uns. So, jetzt kommen wir zu den Blog-Themen. Kommen wir mal zu den Blog-Themen. Und ich habe da 3 Themen rausgesucht, die mich aktuell sehr beschäftigen oder die ich sehr interessant finde, wo ich zumindest meine Meinung mal mit euch teilen will, in der Hoffnung, dass ihr mir irgendwas reflektiert. Und zum einen geht es um Entitäten. Ihr habt ja sicherlich das mitgekriegt, dass ich mich mit dem Thema Entitäten so ein bisschen beschäftigt habe und das auch aus gutem Grund, weil Entitäten, glaube ich, jetzt so an dieser Schwelle sind, wichtig zu werden. Zumindest ein Verständnis dafür zu bekommen, wie Entitäten irgendwann in die Suchmaschinenoptimierung einfließen können. Und nicht zuletzt, weil der Markus Tandler auf der SEO.com-Konferenz dazu ein paar Takte erzählt hat. Jetzt sind andere Leute wie der Olaf Kopp, die sagen, boah, okay, das Thema gibt's jetzt schon seit 10 Jahren, ist ja cool, dass du jetzt damit um die Ecke kommst. Aber ich habe in der letzten Ausgabe schon gesagt, ich beschäftige mich immer effektiv mit den Sachen oder intensiv mit den Sachen, wenn ich das Gefühl habe, dass die so an so einer Schwelle sind, dass es wichtig wird. Und für mich ist zum Beispiel Voice Search so ein klassisches Thema oder AI, vielleicht am Rande auch ein Thema, aber in erster Linie Voice Search, wo ich denke, dieser Schlüssel, wo das so effektiv wird, um mich damit richtig zu beschäftigen, der ist einfach noch nicht erreicht. Ich glaube, da gibt es viel zu viele Baustellen noch, die einfach viel zu viel Steine in den Weg legen für effektive Voice Search, auch mit den richtigen Anwendungsbeispielen, dass ich da einfach noch nicht so tief einsteigen will. Ich erkundige mich natürlich so ein bisschen, was da passiert um den Bereich rum, aber immer wieder mit dieser Tuchfühlung, muss ich es jetzt schon richtig, muss ich mich richtig jetzt reinhängen oder kann ich es einfach so oberflächlich betrachten? Und Entitäten ist so ein Thema, da habe ich das Gefühl, da muss ich langsam die Kurve kriegen, mich intensiver damit beschäftigen, was Google damit macht und was Entitäten grundsätzlich sind. Und ich will das jetzt nicht richtig aufspulen hier. Lest euch einfach mal ein paar Sachen durch. Der Olaf Kopp hat dazu ein paar schöne Sachen geschrieben. Wir selbst von Sumago haben dazu ein paar schöne Sachen geschrieben. Findet ihr alles in den SERPs, wenn ihr mal nach Entitäten oder Entitäten-SEO sucht. Das ist ein wichtiges Thema. So richtig, es ist so ein, wie ein Stück Kernseife, was feucht ist und was du zwischen den Fingern hast. Das flutscht immer noch so ein bisschen weg. Immer wenn du denkst, du kannst es begreiflich machen, dann ist es wieder weg, weil irgendwie ein anderer Case von einem anderen kommt, der dir wieder zeigt, nee, so einen einfachen Weg gibt's in dem Bereich gar nicht. Aber es probieren immer wieder Leute und ein Blogbeitrag, den will ich euch mal ein bisschen näher bringen. Und das ist einer, der vom Arthur Kosch gekommen ist. Herzliche Grüße. Und der hat nämlich probiert, eine Entität aufzubauen über Wikidata, sprich eben auch, was das später in die Wikipedia einlaufen kann, zumindest vom Datensatz so ist, und hat es da geschafft, eine Entität innerhalb von wenigen Stunden aufzusetzen, die dann auch ausgespielt wurde in dem Knowledge Graph des entsprechenden Suchergebnisses. Und das ist so die Königsklasse, das ist ja auch das, wo der Olaf Kopp immer mit wirbt, dass er schon eine Entität ist auf Basis von Google, und da beneide ich ihn auch drum, weil wir kommen gleich dazu, dass das gar nicht so einfach ist. Ich fange jetzt mal mit so einer Denkhürde an. Als ich mich das erste Mal so jetzt ein bisschen intensiver mit dem Thema Entitäten und Knowledge Graph und Wikipedia beschäftigt habe, da bin ich bestimmte Sachen natürlich durchgegangen und habe bestimmt probiert, bestimmte Sachen irgendwie nachbauen zu können. Und da war so der erste Denkfehler. Und es geht ja hier darum, eben auch mal Fehler zu bekannt zu geben. Und dann habe ich naiverweise angefangen, in der Wikipedia und bei Wikidata ein Profil für mich anzulegen. Und bin dann die Sachen durchgegangen und gibt ja so Ablaufkriterien, die man da so nachbauen kann, und habe es auch geschafft, eine entsprechende Entität anzulegen. Und jetzt kommt das Paradoxe, was ich auch gemacht habe, ist eben mein Profil mit der Agentur zu verlinken etc. pp. Weil ich gedacht habe, ich muss eine Entität irgendwie anlegen mit dem Ziel, in die SERPs zu kommen. Und erst im zweiten Anlauf, und das ist ein zweiter Anlauf, den ich mir nicht mal selber ausgedacht habe, habe ich eine Nachricht von der Wikipedia bekommen. Und da stand natürlich so sinngemäß drin, ja, deine SEO-Aktivitäten, die kannst du mal schön geschweige bei dir behalten. Wir wollen dein Zeug nicht in der Wikipedia, und ist alles gleich wieder gelöscht worden. Und da dachte ich, ja, Mann, vor 10 Jahren habe ich schon denselben Mist nicht durchgekriegt. Und jetzt, nur weil ich eine andere Perspektive hatte und jetzt ein Rolling anlege, habe ich gedacht, das geht jetzt durch. Also war ein bisschen naiv, muss ich sagen, aber hatte natürlich wieder zur Folge, dass man gemerkt hat, und das ist ja wieder so das, was ich sage, durch Handeln, auch wenn es naive Sachen sind, wenn du Rückschlüsse dann zulässt für dich und Ableitung, dann merkst du halt, dass es auf Basis der Wikidata-Daten oder von Wikipedia gar nicht so einfach ist, eine Entität für den Knowledge Graph zu erzeugen, der aus diesem Datenbestand kommt, weil du nämlich nicht so einfach da reinkommst. Und ist das jetzt die Hürde, um eine Entität zu werden? Also eine Entität ist eine Entität. Das hat nichts damit zu tun, eigentlich, ob du in der Wikipedia bist oder nicht. Das ist ja nicht der Maßstab für eine Entität, sondern das muss ja eigentlich Google auf einem anderen Weg erfassen. Und egal, ob das jetzt naiv war oder nicht, es hat mir einfach gezeigt, dass das noch nicht so super perfekt ist, was Google da macht und erreichen will. Und ja, die Frage ist, wo ziehen sie neben dem, was der Olaf jetzt auch geschafft hat, was in meinen Augen eine Mischung aus Glück, nein, Glück will ich es noch nicht mal nennen, sondern eine wirkliche Arbeit ist, indem er auch wirklich an der Wikipedia mitgearbeitet hat und entsprechende Inhalte auch hat, die auch Trust erzeugen. Und da kommt es ja bei der Wikipedia drauf an, eben Trust zu haben, dass die Redakteure Redakteure da sind, also nicht die Redakteure, sondern die Prüflinge da sind, dass die im Endeffekt Sachen durchwinken, weil du eine bestimmte Reputation dir entweder in der Wikipedia aufgebaut hast oder auch durch entsprechende Modelle, die du aufgelegt hast, irgendwas, was wirklich komplex ist und was dich als Entität irgendwie verifiziert. Ich glaube auch, dass er da zu einer richtigen Zeit unterwegs war. Und ich glaube auch, dass das, und das zeigt mir, dass der Eintrag von dem Arthur Kosch, der eben sich ein bisschen damit gerühmt hat, dass er eben das in ein paar Stunden geschafft hat, dass der auch schon wieder entfernt worden ist. Das heißt, dass der Kontrollmechanismus innerhalb der Wikipedia und von Wikidata, der ist natürlich, der funktioniert, auch wenn er manchmal nicht so gleich funktioniert, aber er trägt. Es liegt natürlich auch daran, wie viele Redakteure da beteiligt sind oder nicht. Das heißt, wo kommen denn jetzt die Entitäten her? Es kann ja nicht der Weisheitsletzte Schluss sein, dass die aus dem Wikipool kommen müssen, sondern die müssen ja irgendwo anders auch herkommen. Und ich glaube fest daran, dass Google eine eigene Verifizierung algorithmisch haben wird für die Zukunft, auch wenn ich die jetzt noch nicht so richtig erkennen kann, um Entitäten abseits von Wikipedia und Wikidata zu erzeugen. Da bin ich aber noch ein bisschen am Tüfteln, wo die herkommen können. In bestimmten Bereichen ist es vielleicht ein bisschen einfacher, gerade wenn ich mir Entitäten auf Basis von der Bildersuche angucke, ist es ein bisschen einfacher zu begreifen, aber wenn ich es mir auf Basis von Wortdeutung und von Ontologie angucke, ist es ein bisschen schwieriger. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Bereich völlig verstanden habe, ja, sondern das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass ich mich mit dem Thema deutlich tiefer auseinandersetzen will. Und wenn du auch diesen Anlauf nehmen willst, also es wird natürlich Leute geben, die jetzt die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben und die mir wieder erzählen wollen, wie es geht. Gerne, danke, aber es darf mir gar keiner erzählen, dass er alles weiß darüber. Dann mache ich gleich zu. Sondern es muss ein Geben und Nehmen sein, weil ich glaube, das ganze System basiert auf Geben und Nehmen und dem Verständnis darüber, dass nicht alles absolut ist, sondern auch Google lernt ja immer dazu und ich glaube, mit dem Lernen hat das eine Menge zu tun und nicht mit dem, ich bin hier der Experte, ich weiß alles. Ja, so geht's nämlich nicht. Ja, das wollte ich nochmal loswerden und mir ging es in erster Linie dabei als Learning, dass wie interessant das eigentlich ist, dass man selbst so seine Erfahrung außer Kraft setzt, die man hat im Umgang mit der Wikipedia als SEO und dann nur, weil man sich mit Entitäten auseinandersetzt, die Sache plötzlich ein bisschen vergisst. Aber es hat ja wieder zu was geführt, nämlich zum Verständnis und dann ist wieder alles gut für meinen Bereich. So, den zweiten Blogbeitrag, den ich gefunden habe, der ist gar nicht so ein richtiger Blogbeitrag, sondern das ist eine Diskussion, die wir hier in der Agentur schon ein paar Mal geführt haben in der letzten Zeit und die ich jetzt beim Carsten Wenning auch nochmal gelesen habe, Und da geht es darum, wie man denn mit langen und sehr umfassenden Inhalten in der Mobile-Version umgeht und damit eben auch im Mobile-First-Index umgeht. Und da ist ja so die Hauptableitung, die da ist, dass man Akkordeons benutzen soll. Und was sind Akkordeons? Das sind faktisch Textboxen oder Inhaltsboxen, die aufklappen, erst wenn du auf die Überschrift klickst. Die sind so lange versteckt und erst wenn du auf die Überschrift klickst, werden die ausgefahren. Das sind so Sachen, die Google in der Desktop-Suche oder für die Desktop-Suche oder für die Indexierung oder die Wertigkeit innerhalb des Desktop-First-Indexes eigentlich nicht haben wollte. Es wurde immer gesagt, und das waren auch unsere Beobachtungen in den Projekten, die wir hier haben, dass es einen Dämpfungsfaktor gibt, wenn Texte versteckt werden. Weil immer der Grundsatz galt, Sachen, die der User sieht, die soll er sofort sehen, weil alles, was du versteckst, ist anscheinend nicht so wichtig, sonst würdest du es ja nicht verstecken, sondern deinem User als erstes anbieten. Und wenn du jetzt rübergehst in den Mobile First Index, dann ist es natürlich eine Sache, dass du so Seiten, die du mit 5000 Wörtern meinetwegen ausgeliefert hast in Desktop, dass die in Mobile gewisse Schwierigkeiten mit sich bringen, weil der Text einfach sehr lang ist, auf der Device-Größe, die da benutzt wird. Also, was ist als erstes auf dem Schirm? Ja, Akkordeon wieder. Also Texte, Inhalte einfach wegklappen und nur, wenn ich die lesen will, die eben ausklappbar zu machen. Ja, jetzt ist es ja eigentlich vom Design her relativ einfach und von der Usability auch. Also jeder, der das da draußen sagt, dem würde ich recht geben. Ja, für Mobile macht das Sinn, Akkordeons zu benutzen oder Texte wegzuklappen, temporär und erst aufklappen zu lassen, wenn du halt diese Inhalte sehen willst. Tatsache ist aber auch, dass alle unsere Tests, die wir da in dem Zusammenhang gemacht haben, dass da der versteckte Text faktisch abgewertet wird. Zumindest sind alle Seiten, die wir in Mobile nochmal mit Akkordeons versehen haben, im Ranking gefallen. Also zu über 80%, würde ich jetzt mal sagen, oder über zwei Dritteln. Also ich kann es jetzt nicht mehr von der Zahl sagen, aber von dem, was ich so an Aufschlägen sehe, was an Abwertung da ist, ist ein deutlicher Überhang da zu dem, als wenn wir die Inhalte einfach desktopmäßig 1:1 offen ausspielen. Und das wundert mich ein bisschen, weil John Müller, aber auch andere Spitzenleute von Google gesagt haben, dass das kein Problem ist. Und ja, jetzt prallen die Welten aufeinander, dass die Leute natürlich auch einschließlich der SEOs wissen, dass es usability-mäßig eigentlich richtig ist oder richtig wäre, die Inhalte für Mobile mit Akkordeons zu versehen, aber die Auswirkungen anscheinend algorithmisch noch so verankert sind aus der Desktop-Variante im Algorithmus, dass es, das ist zumindest meine Überzeugung, immer noch zur Abwertung kommt und damit zu Ranking-Verlusten kommt. Und solange das so ist, werde ich ja keinem Kunden empfehlen und auch keinem anderen da draußen empfehlen, seine Mobile-Inhalte in Akkordeons zu verstecken. Sondern das muss schon noch ein bisschen sicherer werden. Und wie kann man das überprüfen? In erster Linie, indem man seine eigenen Projekte überprüft. Das machen wir hier. Und bis jetzt ist es so, dass die Resultate immer noch identisch sind. Und dass man hört, was andere Leute da draußen berichten von ihren Projekten. Und da sind eben viele, die mir genau dasselbe berichten, wie unsere Beobachtungen hier sind. Aber eben auch ein paar Leute, die sagen, ich habe hier nichts festgestellt. Und da muss man sich immer das Setup genau angucken. In welchem Umfeld findet das denn statt? In welcher Sichtbarkeitsstufe findet das dann statt? Und in welchen Ebenen findet das auch statt? Und welche Inhalte sind dann auch nicht versteckt worden? Weil es wird zumindest eine Ratio geben zu Inhalten, die noch da sind gegenüber Desktop und den Sachen, die eingeklappt worden sind. Weil man macht es ja nicht overall. Sondern wenn der Anteil jetzt an festen Inhalten noch relativ gleich ist und nicht nur 5 Punkte, 100 Wörter, die ich dann wegklappe von 5000, dann ist es natürlich nicht so schwierig, irgendwie da noch eine Sichtbarkeit zu halten, weil einfach der Textanteil, der gleich sichtbar ist, sehr, sehr hoch ist. Und dann hat auch Google eigentlich gar keine Veranlassung dazu, da irgendwas down zu ranken. Gerne würde ich mal eure Meinung dazu hören. Also Carsten selbst hat ja nur die Frage gestellt, das heißt, er wird es nicht wissen, aber alle Leute, die da draußen eigene große Projekte haben oder auch Projekte von Kunden meinetwegen betreuen, die werden ja vielleicht eine Meinung dazu haben. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der diese Frage hat oder auch Carsten nicht. Packt doch einfach mal in die Shownotes rein, was oder in die Kommentare der Shownotes rein, was ihr für Erfahrungen gemacht habt oder lasst die mir einfach per Personal Message zukommen und wir können ein bisschen darüber schnacken. Ja, das dazu. Dann als dritten Beitrag habe ich gefunden ein YouTube-Video. Und zwar vom guten Julian Zicki, den ich hier, oder Chicky. Chicky muss ich ja sagen. Er sagt selbst Chicky. Also dann werde ich mich mal an ihm orientieren. Er wird es ja wissen. Du wirst es ja wissen, Julian. Der hat ein Video online gestellt und ich weiß ganz genau, als der da den Knopf vom Senden und Übermitteln gedrückt hat, wusste der genau, was da für eine Provokation eigentlich drin liegt. Er hat nämlich ein Video hochgeladen, in dem es sinngemäß heißt, Sinnaufbau ist völlig out und eigentlich total sinnfrei, überhaupt noch Linkbuilding zu machen. Und natürlich darf das nicht ohne Reaktion bleiben. Das, was er da sagt, ist relativ fatal, weil ich glaube, dass er einer ist, der ein Sprachrohr ist für das, was SEO aktuell darstellt. Und jetzt treffen zwei Welten aufeinander, nämlich das eine, wo er als Agentur hin will. Und ich glaube, das ist ganz klar Content ausgerichtet. Da wollen viele von uns hin. Ich bin manchmal erschrocken, dass man dabei den Weg des erlernten SEOs oder dem, was es eigentlich da draußen, was eigentlich da draußen immer noch die Wahrheit sein sollte, nach meinem Verständnis zumindest, dass das so weit auseinander liegt. Aber jetzt zu sagen, Linkaufbau ist out, ist, glaube ich, völlig falsch und ist auch der völlig falsche Weg. Weil ich glaube, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, auch nicht von Google und auch nicht von anderen Experten, die gesagt haben, dass der Google-Algorithmus den PageRank und auch damit die externe Verlinkung völlig aus dem Index, aus dem Algorithmus rausgenommen hat. Und alle unsere Beobachtungen zeigen auch, dass Links einen massiven Wert auf das Ranking haben. Und das ist durchaus nachvollziehbar, weil wir wissen alle, dass es ja ein Alternativsystem zu dem geben müsste, wenn Google auf die Bewertung und den PageRank über externe und interne Verlinkung verzichten würde. Und welches Alternativsystem soll es sein? Wir können es ja mal durchgehen. Content Marketing, sagt Julian selber, ist die Basis. Ist natürlich die Basis. Und ich werde jetzt einen Teufel tun und sagen, das eine sticht das andere aus, sondern wie immer im Leben ist die Wahrheit grau und nicht schwarz und weiß. Das heißt, Content ist natürlich wichtig. Und wenn du Glück hast, dann entstehen auch Links von alleine, weil du das beste Stück Content im Netz gebaut hast und das der Anspruch ist. Aber Hand aufs Herz. Das ist dann nur eine Floske. Also diesen Anspruch, das beste Stück Inhalt im Netz zu machen, ist doch ein rein subjektiver Anspruch. Algorithmisch muss doch das erstmal festgestellt werden. Und da gibt es einen großen Anteil von User-Daten, ja, die zeigen, ob User mit dem Inhalt zufrieden sind. Aber dann gibt es eben auch diesen Anteil von Verlinkungen, die eben zeigen, dass Leute mit dem Inhalt zufrieden sind, weil sie ihn als Referenz eben verlinken. Und da ist es am Leben vorbei, muss ich sagen, an meinem Leben zumindest als SEO vorbei, dass guter Content automatisch Links generiert. Es ist vielleicht so, wenn die PR-Arbeit und das Seeding entsprechend passt und du wirklich, wirklich, wirklich dauerhaft gute Inhalte lieferst, dass dann auch dein Inhalt verlinkt wird. Aber es ist bei weitem nicht der Standard. Alles, was wir früher auch selbst erzählt haben, muss ich sagen, ist völliger Quatsch. Linkmagneten, die wirklich immer alle hundertprozentig funktionieren, die gibt es da draußen nicht. Sondern von vielen Content-Arten sind ein paar und auch in der Masse, wie du damit umgehst in der PR und in der Öffentlichkeitsarbeit, sind ein paar dazu geeignet, um Links zu generieren. Aber das ist nicht so, dass du damit dein Ranking richtig pushen kannst, um SEO als Marketing-Disziplin auch aufrechtzuerhalten. Sondern es ist ein Marketing-Teil, nämlich Content-Marketing, den du spielst, um auch zusätzlich Links zu erzeugen. Wie übrigens alle Teile des Marketing-Mixes darauf ausgelegt sein können, Links zu erzeugen. Aber die Frage ist, wie, und das ist ja die Frage, die man sich schon immer stellt, was ist jetzt die Definition? Es müssen nur natürliche Links sein. Was sind natürliche Links? Wenn ich jetzt rausgehe und einen Facebook-Beitrag schreibe, wo ich meinen eigenen Content darstelle und nochmal erkläre, wie cool ich bin, und daraus entstehen jetzt meinetwegen Links, weil irgendwelche Leute das als Reputation wirklich aufnehmen, ist das dann natürlich? Ja. Aber wenn ich das mache, weil ich jetzt die Facebook-Werbung nochmal bezahlt mache, indem ich eine größere Reichweite nochmal bekomme, ist es dann plötzlich paid. Alle Links, die darüber dann entstanden sind, sind dann plötzlich paid Links und damit schlecht. Wo will man die Grenze ziehen? Wo will man denn auch die Grenze ziehen, dass bestimmte redaktionelle Beiträge in großen Trust-Stärken Publikationen, dass die nicht auch in bezahlter Form, aber hoch redaktionell und hoch ausgearbeitet erscheinen und auf das einzahlt, was den Inhalt im Endeffekt ausmacht, ob bezahlt oder nicht bezahlt. Also im schlimmsten Fall gehe ich ja davon aus, dass ich einen bezahlten Link habe, wo ich den Redakteur direkt bezahle dafür, dass er einen Link setzt. Aber da gibt es ja noch tausend andere Wege. Wenn ich jetzt eine PR-Agentur dazwischen habe, die eben dafür zuständig ist, dass bestimmte Inhalte an Redaktionen rangespielt werden und ich bezahle jetzt den PR-Arbeit dafür, die Redaktion zu bespielen, dann ist ja auch ein geldwerter Vorteil, also ein Geldfluss dahinter. Und sind die Sachen dann irgendwie negativ? Ich glaube nicht. Also das, was wirklich negativ ist, und das weiß der Julian auch, das sind die Sachen, die nachweisbar aus Quellen kommen, die eben schon gefleckt sind, die als Linkverkäufer bekannt sind. Und das sind oftmals Quellen, die in der Sichtbarkeit über die Jahre massiv gesunken sind, weil Google das eben selbst weiß, oder die auch radikal gesunken sind, weil über das Petze-Formular damals mit den ganzen Abstrafungen genug Linkpools und Quellen ausgearbeitet wurden, die dann generell abgestraft worden sind. Aber guckt man sich die Quelle an, wo man den Link generiert, und da ist jetzt meinetwegen ein Sichtbarkeitsindex nach Sistrix von 20, dann wäre es ja, und der ist auch dauerhaft so da, und die ist jetzt nicht von 200 gekommen, sondern ist jetzt auf 20. Was soll jetzt Google dagegen haben? Oder sagen wir, natürlich haben sie was dagegen grundsätzlich, aber wie soll Google jetzt erkennen, dass ich diesen Link in irgendeiner Form käuflich erworben habe? Ich glaube, es ist nicht mehr möglich. Gerade weil die Redaktionen, die auch teilweise oder Publikationen, die diese Links auch verkaufen oder anbieten, mittlerweile so professionalisiert sind, dass die kennen ja dieses Spiel auch. Und die haben ein Interesse daran, einen nicht werblichen Inhalt, sondern einen redaktionellen Inhalt zu schreiben, wo sie natürlich auch ein paar Quellen zitieren wollen. Und wenn du es schaffst, natürlich mit deinen eigenen coolen Inhalten, und das ist die Voraussetzung, und da fließen ja Content Marketing und SEO auch wieder zusammen, wenn du es schaffst, mit deinen eigenen coolen Inhalten über diese Bezahlung meinetwegen auch die Redaktion, und da gibt es ja diese Hürde, die verlinken ja auch nicht alles, aber die Redaktion dazu bekommst, dass sie ihren redaktionellen Beitrag mit einem Link von dir versehen, auch wenn dann Geld fließt, dann ist das für meine Begriffe auf Basis der Google Guidelines nicht konform, aber nicht kontrollierbar durch Google. Und ich glaube auch im Umkehrschluss, dass Google auch gar kein Interesse daran hat, diese Links irgendwie zu bestrafen, weil sie ja ein Ausdruck davon sind, die besten Inhalte im Netz zu publizieren. Also wenn auch Google sieht, dass ich mit käuflichen Verlinkungen meinetwegen auf einen Text verlinke, der hochrelevant für die User ist und vielleicht sogar der beste Inhalt ist zu dem Thema, den Google finden kann, dann ist das doch ein Gesamtspiel. Und dann ist ja auch der Beitrag, den ich bezahle, für den Link nicht anders zu werten als den Beitrag, den ich bezahle, wenn ich jetzt für meinen Artikel 20.000 Euro Mediabudget einplane, um entsprechende Traffic zu erzeugen, aber auch entsprechende Links vielleicht zu generieren. Also diese Trennung ist falsch, glaube ich, und Linkbuilding so zu verdammen, ist, glaube ich, falsch, weil sie eine Disziplin im SEO tötet oder totredet, die voll da ist und die auch völlig wieder aufgeblüht ist, nachdem es ja sowas wie eine Linklähmung gab, nachdem die Pinguin-Updates damals durchgelaufen sind. Man kann, und das ist das Einzige, wo ich Julian wirklich recht geben kann, man kann sich natürlich die Frage stellen, ist der Kosten-Nutzen-Faktor zu dem, was man rankingmäßig erreichen kann, zu dem, was Links, aber auch, und das muss ich dann an Julians Richtung auch zurückgeben, was in Richtung Content Marketing an Kosten entsteht, steht das in der richtigen Relation. Und da kann man ja einfach nur mal die CPCs auf Basis von dem möglichen Traffic hochrechnen und dann hast du ja ziemlich schnell eigentlich das Budget, was du auch in AdWords investieren müsstest, als Basis für das, was du denn über einen Funnel vielleicht von 1, 2, 3, 4, 5 Jahren investieren könntest, wenn du die Investition für organisches Ranking halt hochrechnest. Und das ist einfach ja, ein Rechenexempel. Und wenn du in Bereichen unterwegs bist, wo der CPC nur 10 Cent ist und das Suchvolumen vielleicht nur bei 10.000 im Monat liegt, dann wirst du nicht 20.000 Euro für den Content entsprechend in die Hand nehmen, weil einfach die Relation nicht stimmt. Und da gebe ich dem Julian total recht. Das hat aber dann grundsätzlich was damit zu tun, dass sich SEO in dem Bereich dann halt für dieses Keyword-Set nicht lohnt. Und dann sucht man sich halt ein anderes oder sagt dem Kunden auch ganz klar, nee, wenn das jetzt hier deine Sets sind, die alle so bestückt sind, dann rechnet sich für dich SEO überhaupt gar nicht. Die Frage ist dann eher, welche Agentur lehnt denn Kunden ab auf Basis von dieser Aussage? Und ich glaube, da gibt es nicht sehr viele Agenturen, die das da draußen machen. Also, lieber Julian, falls du das hier hören solltest, ich gehe mal davon aus, ich glaube, dass deine Aussage sehr, sehr provokant war und dass du damit was bezwecken wolltest. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil du natürlich Sprachrohr bist. Und ich hoffe nicht, dass du es wirklich so hundertprozentig gemeint hast. Wir können uns ja nächstes Mal darüber mal persönlich unterhalten. Vielleicht machen wir mal einen Podcast dazu hier, wo ich dich mal einlade. Ich komme ja sowieso nicht dazu, mal sehr viele Leute einzuladen, aber das würde mich mal interessieren, das nochmal auf die Goldwaage zu legen. Okay, in dem Zusammenhang will ich auch nochmal auf eine Grafik verweisen, die von dem Rest in Peace lieben Ralf Götz kam, zur Campix 2010. Und zwar hat er da den kompletten Google-Algo nochmal dargelegt. Und ich glaube, an dem, die Grafik könnt ihr euch in den Shownotes angucken, was er damals da publiziert hat, 2010. Da gibt es nicht sehr viel hinzuzufügen, auch für die heutige Zeit. Guckt euch die Grafik mal an, wir springen zum Hauptthema.
Denken groß wie ne Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
Jetzt heute um holistische Landingpages. Und ich kann euch beruhigen, es geht nicht nochmal um denselben Saft, den ich vorher erzählt habe. Der ist natürlich nicht falsch, aber den habt ihr ja schon in 2018 oft genug gehört. Holistische Landingpages sind für mich immer noch das Mittel, um die SERPs richtig zu rocken. Und wenn die dann ausgerockt sind, dann kannst du als zusätzlichen Treiber Linkbuilding draufpacken und dann bin ich in allen Bereichen da, wo Julia nie hin will. Aber ich bin überzeugt davon, dass das funktioniert und ich sehe auch, dass es funktioniert. Aber es muss ja irgendwie weitergehen. Wenn ich jetzt nur sage, 5000 Wörtertexte sind cool, dann entspricht das aktuell dem Stand des Algorithmus, aber... Und da sind wir ja bei dem ersten Thema, was ich auch schon in den Blog-Themen und im Housekeeping hatte. Irgendwann werden wir voll und auch ganz algorithmisch zu dem Bereich übergehen, wo wir auf Mobile First wechseln. Und dann wird das mit den holistischen Landingpages ein bisschen schwieriger. Also muss ich mir mal Gedanken darüber machen. Wie können die Sachen, die jetzt funktioniert haben und die auch in dieser massiven Länge funktioniert haben, wie können die denn auf Seiten funktionieren, die irgendwann mit dem Mobile First Algorithmus hundertprozentig konform laufen? Und ich nehme jetzt mal den Bereich der Akkordeons raus, den haben wir ja vorhin schon mal besprochen, sondern worauf ich hinaus will, ist einfach Content zu verdichten. Und das ist für mich so die nächste Eskalationsstufe im Bereich der holistischen Landingpages. Wenn ich mich daran setze und jetzt Texte schreiben lasse oder selber Texte schreibe, die holistisch umfassend geschrieben sind, dann kommen da oftmals ja, schöne Sachen bei raus, die sich gut lesen, die aber in vielen Teilen durch Füllwörter etc. pp. Und bestimmte Sachen, die da noch auftauchen, einfach deutlich länger sind, als sie eigentlich sein müssten. Da sind die Themen, die da besprochen werden, teilweise noch nicht mal so das Hauptproblem, sondern das Wie jetzt erzählt wurde, das ist oftmals das Hauptproblem. Und da ist fast jeder Textteil, den ich mir angucke, der einfach erstmal so geschrieben wurde auf Basis von Wissen und der auch gut geschrieben wurde. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Texte schlecht waren, sondern dass sie eben geschrieben wurden und nicht, dass sie verdichtet wurden. Das sind zwei grundsätzliche Denkprozesse, die nebeneinander herlaufen für mich. Und da kommen Werbetexte ins Spiel. Leute, die gelernt haben, genau so eine Sachen zu machen, nämlich Texte, die umfangreich sind, so zu verdichten, dass sie noch dieselbe Aussage haben, aber dass sie sehr, sehr präzise und schnell zum Punkt kommen. Und das ist eine Eigenschaft, das können gar nicht sehr viele Leute. Zumindest kenne ich nicht sehr viele Leute. Ich selber tue mich sehr schwer damit, bestimmte Aussagen runterzudampfen und ich kenne auch sehr wenige Texter da draußen, die das so hinkriegen, dass ich mit dem Ergebnis hinterher Asterbohne zufrieden bin. Es ist eine Berufssparte von Menschen da draußen, die sich vielleicht seit mehreren Jahrzehnten genau um diesen Bereich schon gekümmert haben. Also dieser Bereich ist ja nicht neu, diese Verdichtung von Werbeaussagen meinetwegen. Die werden auf Flyern etc. pp. Ist schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Aber jetzt für den Bereich SEO und für den Bereich Textcontent wird dieser Skill halt deutlich wertvoller. Und das hat natürlich auch ein paar Probleme, weil diese Texter, die das können, oftmals auch dann eben nicht mehr nach Wortpreis abgerechnet werden, sondern einen bestimmten Stundensatz abgerechnet werden müssen. Das liegt nicht daran, dass sie aus dem SEO-Bereich kommen. Den Texter kriege ich ja immer noch dahin, dass ich nach Wortpreis abrechne, weil die Logik, wie der Texter erstellt, eigentlich immer noch dieselbe ist, wie sie eigentlich früher war. Also die Basis, ob ich jetzt nach Stunden abrechne, ob ich nach Seiten abrechne, ob ich nach Wörtern abrechne oder nach Buchstaben abrechne, ist am Ende des Tages völlig egal, wenn der Wert immer einigermaßen kompatibel zu dem ist, was der Kunde auf der anderen Seite gewöhnt ist. Und da haben wir es so gemacht, dass wir Stundenpreise immer auf Wortpreise runtergerechnet haben und alle anderen Variationen auch. Jetzt kommt aber der Bereich der Texter ins Spiel, die von der Basis her nicht aus dem Bereich SEO in der Regel kommen. Also alle anderen haben ja so ein bisschen Tuchfühlung zum Bereich SEO auch und wissen, wie da der Markt so ein bisschen tickt und dass das eben so auf Wordpress so ja, gelernt ist. Aber die anderen kommen so aus dem Bereich der Werbeindustrie und da, wo eher Werte erzeugt werden, als dass irgendwie nach Arbeitsstunde abgerechnet wird etc. pp. Und das wird ein bisschen schwieriger vom Denkmodell, auch das jetzt hier so in die Agentur für uns reinzulassen. Da muss ich noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken. Und du musst erstmal die Leute finden, die es wirklich effektiv schaffen, Texte einzudampfen. Und was meine ich jetzt damit? Es gibt bestimmte Sachen, die können einfach verdichtet werden. Wenn du dir über bestimmte Texte mal Gedanken machst, dann kannst du sehr viele Füllwörter und Sachen, die so Texte vielleicht auch attraktiv und persönlich machen, so zusammengedampft werden, dass eine Basiskernaussage entsteht, die dann vielleicht noch mit einem Hauch Emotion angereichert die Hälfte des Umfanges des Originaltextes hat. Und da möchte ich ganz gerne hin. Wenn ich es schaffe, meinen Text von 5000 Wörtern auf 2500 Wörter zu reduzieren, mit denselben Aussagen, die ich da drin habe, einfach weil ich den Text komprimiert habe und mehr zu Werbeaussagen vielleicht gemacht habe, jetzt nicht in Form von Werbung, sondern indem ich knallhart auf den Punkt komme, der USPs und den Sachen, die man machen muss, Handlungsempfehlungen verhackstücke, dann habe ich erstmal die Hälfte des Inhalts, des scrollbaren Inhaltes reduziert und biete damit dem User einen Mehrwert und Google einen Mehrwert, weil Google auch vom Bot her weniger erfassen muss. Wenn ich es dann immer noch schaffe, in der Komprimierung, in der Verdichtung, WDF-IDF zu erzeugen mit den Haupt-Keywörtern, dann habe ich eigentlich den Blumentopf schon gewonnen. Und dann kommen wir noch in den Bereich, dass ich dann diese Inhalte, die dann schon mal verdichtet sind, nochmal verdichten kann, indem ich in der Zukunft vielleicht Akkordeons benutze. Und dann bin ich, wenn ich jetzt auf Fragestellungen meinetwegen holistische Landingpages baue, vielleicht in der Lage, ein Fünftel an Inhalt nur noch auszuliefern mit denselben Informationen, die ich eigentlich auch in dem 5000er Text drin hatte. Jetzt werden sich manche sicherlich sagen, ja, dann leg doch gleich den Text an, so komprimiert. Dann brauchst du dir gar keine Gedanken darüber machen, den erstmal auszuufern. Wenn ich aber im letzten Jahr was gelernt habe und ich habe mich sehr stark mit dem Thema Texting und Verdichtung beschäftigt, auch mit Leuten, die aus Werbeagenturen kommen, die tagtäglich damit betraut sind, dann beginnt alles damit, einen Rohtext zu schreiben. Immer. Habe ich noch nie anders erlebt, sondern ich hab gar keinen erlebt, der sich gleich hingesetzt hat und on point die komprimierte Form eines Inhaltes geschrieben hat, den er noch gar nicht kennt. Sondern es ging immer darum, eine Rohfassung zu erzeugen und dann aus der Rohfassung eine Essenz zu erzeugen. Das ist eigentlich das, was gemacht wird da draußen. Und deswegen gibt es eigentlich die Abkürzung nicht, dass man gleich diese komprimierte Form ausliefert. Und das ist, und da habe ich jetzt gar keine Lösung, die so hundertprozentig anbieten kann, sondern die Lösung kann erstmal sein, dass du dich selbst hinsetzt und für die Inhalte, die du selbst für dich geschrieben hast, dass du dir einfach mal einen Inhalt nimmst und dir einen Tag Zeit nimmst und probierst diesen Inhalt, der hoffentlich dann holistisch geschrieben war oder zumindest 2.000 oder 3.000 Wörter hat, dass du probierst, den für dich so einzudampfen, dass er noch dieselbe Aussage hat, aber vielleicht um ein Drittel oder die Hälfte kürzer ist als der Originaltext, den du hast. Dann schickst du den zur Indexierung und dann guckst du mal, was passiert. In der Phase sind wir auch gerade, dass wir erstmal gucken, wie Google reagiert, wenn du denn die verkürzten Texte bringst. Und da habe ich noch gar kein Ergebnis. Aber ich will euch ja teilhaben lassen an dem, was wir hier machen und denken. Und vielleicht machst du ja mit in dem Bereich. Und da gibt es ein paar Techniken, die man anwenden kann, um Sachen zu verdichten. Und das wird auch Thema hier im Podcast sein, aber auch grundsätzlich Thema bei uns in der Agentur sein. Ob wir es vielleicht schaffen, diese Techniken für uns so einzusetzen, dass jeder die benutzen kann. Ich glaube es aber eher nicht, weil die Leute, die ich da kenne, wirklich von ihrer Erfahrung in großen Teilen zehren. Und da muss man mal gucken, wie sich SEO mit diesem Thema da irgendwie zusammenbringen kann. Das Problem dabei ist ja, dass viele noch in dem Bereich hängen, wo sie noch nicht mal wissen, was HLPs sind. Und denen komme ich jetzt schon damit, dass man HLPs vom Inhalt her verdichten muss. Das ist schon Tobak. Aber ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Und die Leute, die das schaffen, die werden Vorteile haben gegenüber den Leuten, die das nicht machen. Immer gesetzt den Fall, dass diese Verdichtung auch wirklich dieselben Ranking-Erfolge hat wie die holistischen Sachen. Und das kann ich jetzt überhaupt noch gar nicht sagen. Aber es muss ja was passieren. Bei Mobile und holistische Landingpages, das passt halt nicht hundertprozentig zusammen. Und das will in der Komplexität auch keiner sehen. Also Google muss uns helfen, dass wir gerade im SEO-Bereich uns in die Richtung bewegen, wo Google uns auch hinhaben will. Und wir spielen gerne mit. Also ich spiele gerne mit. Ich denke auch gerne wie Google, wenn sie dahin wollen. Sie müssen mir nur alle Mittel an die Hand geben, dass das passiert, was sie auch bezwecken wollen. Und wenn ich zum Beispiel Akkordeons einbaue und ich kriege einen Rankingverlust, dann werde ich wieder zurückrollen, weil es einfach nicht so funktioniert. Und dann glaube ich euch von Google halt nicht. Und mache es so lange so weiter ohne Akkordeons, bis ihr mir zeigt, dass es anders funktioniert. Und ich dem glauben kann, was ihr da auf Konferenzen erzählt. Ja, wenn ihr da noch Fragen zu habt, wie das so zusammenhängt mit dieser Content-Verdichtung und was ich eigentlich damit bezwecke, vielleicht habt ihr jetzt gar kein Wort verstanden, dann fragt mich erst recht. Oder ihr hört diesen Podcast nie wieder, kann auch natürlich sein. Dann stellt mir doch einfach die Frage, im Personal Chat am besten, schreibt mich auf Facebook an. Und dann können wir vielleicht ein paar Details diskutieren. Ich brenne da förmlich nach, weil ich da nicht immer alleine sein will, sondern ich will mit anderen Leuten mich austauschen, die ähnliche Erfahrungen machen oder überhaupt Erfahrungen in dem Bereich machen. Nur dann macht mir SEO eigentlich richtig Spaß. Ja, das war das Hauptthema und dann kommen wir noch kurz zu den Event-Tipps oder einem Event-Tipp und dann war es das auch für diese Ausgabe.
Echte Menschen statt der Scheißmaschine geht ins Hirn wie eine Jet-Turbine. Oh.
Ja, ich habe ja schon eine ganze Menge Event-Tipps abgelassen zu unseren eigenen Konferenzen. Muss man auch sein. Wozu habe ich hier so eine Publikationsplattform, wenn ich sie nie nutze? Wäre totaler Schwachsinn. Aber ich will natürlich noch auf andere Konferenzen hinweisen. Und in erster Linie ist das ein Event, wo ich mich selber angemeldet habe. Da kannst du mich also treffen, wenn du mich noch nicht kennst. Und zwar ist es die Podcast-Helden-Konferenz von dem lieben Gordon Schönwälder, den ich da herzlich grüße. Der macht in Düsseldorf am 17. und 18. Mai. Diese Konferenz ist eher so wie ein Barcamp, also ein Tag, wo ihr das Programm selbst macht und ein Tag, der so ein bisschen läuft wie Barcamp. Und da dreht sich alles um Podcast. Und wenn Podcast so dein Format ist, was du in Zukunft angreifen willst oder wo du mehr lernen willst, weil du in dem Podcast-Bereich schon unterwegs bist, dann komm doch einfach dahin. Dann können wir einfach zu dem Thema mal schnacken. Also ich mit anderen, ich mit euch, wir mit uns allen. Und dann haben wir vielleicht eine coole Zeit da. Also er erwartet so 100 bis 150 Leute und vielleicht bist du ja einer von den 150. Ich werde einen entsprechenden Link in die Shownotes packen. Ich glaube, das Ticket kostet knapp 300 Euro. Also eigentlich für zwei Tage ein super Preis, ein super Kurs, um das ganze Know-how, was du da bekommst und den Austausch, der ist eigentlich viel, viel mehr wert, muss ich sagen. Aber das ist ja so eine grundsätzliche Meinung, die ich zu solchen Events habe, dass die eigentlich viel, viel mehr wert sind als das, was da genommen wird. Okay, da möchte ich noch mal gerne darauf hinweisen und das war es eigentlich schon. Ich mache mir jetzt weiter Gedanken zu allen unseren Projekten, die wir hier haben, einschließlich der Marketing Underground und wir hören uns in 14 Tagen wieder und ich wünsche euch eine super Zeit. Und hoffe auf sehr viel Feedback. Ich bin raus. Euer Marco. Tschüss.